Ich freue mich, dass Sie sich heute Morgen auf den Weg gemacht haben, um hier mit uns Jesus zu suchen, seine Nähe, sein Wort. Ich will Sie grüßen mit dem Wort Jesu: Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch das Übrige, auch das alles, was Sie jetzt heute Morgen an Sorgen und Nöten beschäftigt, so wird euch das Übrige alles zufallen. Wir wollen ein Lied der Anbetung Jesu singen. Schönster Herr Jesu, 487. Beten. Du, unser Herr Jesus Christus, wir freuen uns heute Morgen an so vielem Schön, was wir sehen dürfen in dieser Sommerzeit. Es ist deine wunderbare Schöpfung und du hast alles herrlich gemacht. Du hast uns auch die Kraft für diesen Tag gegeben, unser Leben bis heute erhalten. Und doch wollen wir nicht hängen bleiben mit unserem Blick an vergänglichen Dingen und Gütern. Wir freuen uns auch an den Menschen, die wir grüßen. Und doch spüren wir, wie so viel vergeht da bist du unsere Zuversicht und Stärke, unsere Zuflucht, unser Hort, unser Heil. Wir wollen dir jetzt auch alles sagen, was uns umtreibt und beschäftigt. Du musst unserem Leben die Zielrichtung geben. Du musst uns hineinnehmen in deine Gottesherrschaft. Lass uns teilhaben an deinem Wirken und reinige uns heute Morgen ganz von dem eigenen, von dem Falschen, von dem, was verkehrt ist, da, wo wir dir Unrecht getan haben. Es ist uns leid, Herr, wo wir dich betrübt haben. Vergib uns unsere Schuld und dann schaffe du in uns etwas Neues. So wie du Neues wirkst, Schönes schaffst und Gutes vollbringst. Wir wollen in der Stille füreinander weiter beten. Wer in dir bleibt, der bringt viel Frucht, denn ohne dich können wir nichts tun. Amen. Lese aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 12, von Vers 16 bis 21. Ein Gleichnis Jesu. Warten Sie doch einen Moment. Wir sind gleich so weit. Warten Sie einen Moment, gleich, dass wir lesen. Während das Wort Gottes verkündigt wird, wollen wir hören. Und er sagte ihnen ein Gleichnis und sprach: Es war ein reicher Mensch, dessen Feld hatte gut getragen. Und er dachte bei sich selbst und sprach: Was soll ich tun? Ich habe nichts, wohin ich meine Früchte sammle. Und sprach: Das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin sammeln all mein Korn und meine Vorräte und will sagen zu meiner Seele: Liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre. Habe nun Ruhe, iss, trink und habe guten Mut. Aber Gott sprach zu ihm: Du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird dann gehören, was du angehäuft hast? So geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Wir singen nun das Lied »O, dass ich 1000 Zungen hätte«, 238. Und dann die Verse 1 und vom Vers 4 nur diese Verse mit den Buchstaben A, B und C. Das sind Verse, die nur im württembergischen Gesangbuch kommen. 238, den ersten Vers, und dann 4 A, B und C.
Oh,
Wir lesen in der Geschichte Abrahams weiter heute im Kapitel 13 des ersten Mosebuches. So zog Abraham herauf aus Ägypten mit seiner Frau und mit allem, was er hatte, und Lot auch mit ihm ins Südland. Abraham aber war sehr reich an Vieh, Silber und Gold. Und er zog immer weiter vom Südland bis nach Bethel an die Stätte, wo zuerst sein Zelt war, zwischen Bethel und Ai, eben an den Ort, wo er früher den Altar errichtet hatte. Dort rief er den Namen des Herrn an. Lot aber, der mit Abraham zog, hatte auch Schafe und Rinder und Zelte. Und das Land konnte es nicht ertragen, dass sie beieinander wohnten, denn ihre Habe war groß und sie konnten nicht beieinander wohnen. Und es war immer Zank zwischen den Hirten von Abrahams Vieh und den Hirten von Lots Vieh. Es wohnten auch zu der Zeit die Kanaaniter und Perisiter im Lande. Da sprach Abraham zu Lot: Lass doch nicht Zank sein zwischen mir und dir und zwischen meinen und deinen Hirten, denn wir sind Brüder. Steht dir nicht alles Land offen? Trenne dich doch von mir. Willst du zur Linken, so will ich zur Rechten, oder willst du zur Rechten, so will ich zur Linken. Da hob Lot seine Augen auf und besah die ganze Gegend am Jordan. Denn ehe der Herr Sodom und Gomorra vernichtete, war sie wasserreich, bis man nach Zoar kommt, wie der Garten des Herrn, gleich wie Ägyptenland. Da erwählte sich Lot die ganze Gegend am Jordan und zog nach Osten, also trennte sich ein Bruder von dem anderen, sodass Abraham wohnte im Lande Kanaan und Lot in den Städten am unteren Jordan, und Lot zog mit seinen Zelten bis nach Sodom. Aber die Leute von Sodom waren böse und sündigten sehr wider den Herrn. Als nun Lot sich von Abraham getrennt hatte, sprach der Herr zu Abraham: Hebe deine Augen auf und sieh von der Stätte aus, wo du wohnst, nach Norden, nach Süden, nach Osten, nach Westen, denn all das Land, das du siehst, will ich dir und deinen Nachkommen geben für alle Zeit, und will deine Nachkommen machen wie den Staub auf Erden. So ganz bewegend. In unseren Tagen, als die Zeitungen sagen, die Juden, die leiten ihren Anspruch auf die Bibel, von der Bibel ab, ja, von was denn sonst? Und dass sich das so erfüllt. Kann ein Mensch den Staub auf Erden zählen, der wird auch deine Nachkommen zählen. Darum mach dich auf und durchzieh das Land in die Länge und Breite, denn ich will dir's geben. Und Abraham zog weiter mit seinem Zelt und kam und wohnte im Hain Mamre, der bei Hebron ist, und baute dort dem Herrn einen Altar. Manche von Ihnen, die interessieren sich in diesen Tagen auch ein wenig für Fußball. Und wenn man dann, Sie wundert, was das mit Abraham zu tun hat, eine ganze Menge, wenn man da den Reportern lauscht, da fällt immer wieder ein Wort, wenn da einer so mal richtig seine Füße dem Gegner zwischen die Beine streckt und der dann schwer fällt, also so ein tüchtiges Foul macht, dann sagt der Reporter, der ist ja kein Kind von Traurigkeit. Also da will man sagen, dass ja auch einer, der zu leben versteht, einer, der nicht bloß seine Ellbogen benutzt, sondern auch Haken und Ösen und wenn sein muss, auch die Beine, und kämpft, damit er sich durchsetzt, damit er Erfolg hat. Kein Kind von Traurigkeit. Ja, es geht ums Leben. Wie kommt man im Leben vorwärts? Wir haben am letzten Sonntag gehört, dass Abraham auch nicht besser ist als die anderen. Die Christen sind auch nicht besser als wir. Das haben wir oft schon gehört. Das stimmt ja auch. Besser? Nein, besser. Besser nicht. Kein Kind von Traurigkeit. Auch Leute, die in ihrem Leben viele Fehler haben. Aber das Große bei Abraham war, er weiß, wo das Leben ihm zuteil wird. Er kann auch umkehren. Und das zeigt uns die Bibel. Gerade wenn heute junge Menschen oft suchen und sagen, wo ist denn das Leben? Ihr als Christen, versteht ihr denn gar nichts? Sagen wir, wir verstehen sehr viel. Und auch in unserem Leben ist leider so, dass wir manchen ihr Weg zurückgelegt haben. Auch Abraham, der nach Ägypten zog und mit einer dummen Notlüge meint, sich zu retten. Und das war alles ihr Weg. Aber wir haben einen Herrn, der uns wieder zurückholt auf den richtigen Weg. Und ein Abraham macht eine Kehrtwendung. Kein Kind von Traurigkeit ist Abraham. Einer, der das Leben will, aber auch einer, der sich nicht leicht betrügen lässt. Von windigen Angeboten, die uns nur betrügen. Er sucht, wo das Leben wirklich ist. Und so macht er die Kehrtwendung und zieht wieder hinaus, aus dem Kulturland Ägypten hinauf, in das Steppenland im Süden Israels. Und mit ihm ist Lot. Kann man denn dort oben überhaupt leben? Mein erster Punkt, wir machen es uns manchmal selbst so schwer, dass unser Leben oft nicht so glücklich ist. Das hängt ja nicht von den Umständen immer nur ab, sondern oft auch von uns selber. Die Bibel, die erzählt das einfach mit wenigen Strichen, und es war Streit zwischen den Hirten Abrahams und den Hirten Lots. Es war Streit. Morgens, bevor die Sonne aufging, da hörte man schon in den Zelten das Fluchen. Da brüllt einer aufgeregt, da knallen die Peitschen, da fallen sie übereinander her. Die Welt wäre heute so schön, wenn es nicht die Menschen gäbe und wenn es nicht Spannungen gäbe. Wie schön könnte das Leben sein, das Miteinander, wenn es nicht Streit und Zank gäbe. Übrigens auch unter Christen. Auch kein Kind von Traurigkeit. Da, die konnten zupacken und die konnten schlagen und die konnten sich durchsetzen. Wahrscheinlich ging es um das Wässern der Herden am Brunnen oder ging es um die Weidegründe. Jedenfalls, da war dauernd Zank und Streit und einer fiel über den anderen her, einer hatte mit dem anderen Krach. Es ist ja merkwürdig, Abraham und Lot sind auf einem Weg, den Gott sie führt. Und der Teufel hat es nicht fertiggebracht, den Abraham von diesem Weg mit Gott abzuhalten. Aber der Teufel bringt es fertig, den Weg mit Gott uns sehr schwer zu machen. Weil er einer gegen den anderen aufhetzt. Und es gibt einen Durcheinanderbringer, der Eheleute und Eltern und Kinder und Nachbarn und Freunde und Familienmitglieder durcheinanderwirbelt. Und es ist nicht leicht, miteinander zu leben. Und das Ganze wird ja zu einer Bedrohung für Abraham. Er kann doch nicht auf einem Weg des Segens sein. Er spürt das ganz deutlich. Gott kann mich nicht gebrauchen, wenn ich mit anderen Menschen im Streit lebe. Wir können sagen, das gehört nun mal dazu in dieser Welt. Gibt solche Nöte. Aber Abraham denkt geistlich und nicht menschlich. Wir müssen immer unterscheiden. Er denkt mit dem Geist Gottes. Und dann sagt er, das darf nicht sein. Gott hat für mich einen anderen Weg. Und jetzt geht er einen anderen Weg. Er findet sich nicht ab mit diesen Spannungen, sondern er holt seinen Neffen Lot und sagt, du Lot, das darf nicht sein. Wir müssen uns irgendwie entscheiden und wir müssen das irgendwo lösen. Ich will nicht in einer fortwährenden Spannung leben. Wir trennen uns. Und ich gebe dir gern das erste Recht, bitte wähle du, wohin du willst. Aber es darf nicht Streit sein und es darf nicht Zank sein. Wir werden es am nächsten Sonntag hören, wie Abraham auch ein Mann war, der kämpfen konnte. Er konnte auch zupacken und wenn es sein musste, zuschlagen. Aber er wusste, dass das unter Brüdern nicht der Weg Gottes ist. Ich fand bei einem Ausleger eine ganz interessante Beobachtung, dass er sagte, es war Streit zwischen den Hirten. Es war kein Streit zwischen den Herden. Und sagt, so ist bei den Christen auch oft. Die Hirten, die zanken ja fortwährend nebeneinander. Wenn man an einen friedlichen Ort Streit hineintragen will, muss man nur zwei Pfarrer hinsetzen. Also, die Hirten haben immer Zank miteinander wegen irgendwelcher Dinge und irgendwelcher Spitzfindigkeiten, wo sie miteinander im Streite liegen. Und dann vergessen sie, dass sie doch eigentlich die Herden weiden sollten. Da liegt kein Segen drauf. Und das kann Gott nicht mehr gebrauchen und das kann Gott nicht benützen. Und das ist eine Gefährdung für den Weg, den Gott Abraham führt. Und darum will Abraham lieber verzichten, lieber hergeben, lieber ärmer sein, aber keinen Streit mehr, keinen Streit. Ich konnte das für mich so gebrauchen, was da von Abraham erzählt wird. Wenn Abraham wirklich von Gott geführt ist, dann braucht er nicht mit Menschen im Streit liegen. Dann wird Gott ihm die Türen öffnen, die nötig sind. Und Gott wird vorangehen und wird Dinge klären, die wir gar nie klären können. Es geht gar nicht um Rechtspositionen und wer da Recht hatte, sondern bloß, ob Gott noch uns segnen kann. Und ich hoffe, dass Sie heute ganz praktisch das auch in Ihrem Leben jetzt so umsetzen und sagen, ich möchte doch den Weg mit Gott gehen. Das war bei Abraham das Wichtige. Er kehrt plötzlich von dem eigenen Weg in Ägypten um. Und dann ergreift er einen Weg, wo man natürlich nur den Kopf schütteln kann. Warum verzichten denn Christen gerne? Gar nicht gerne. Es fällt ihnen auch schwer und es geht ihnen gegen den Strich. Und ein Abraham muss auch dreimal schlucken, aber er will den Segen haben. Wir machen es uns oft so schwer, auf der Suche nach Leben. Und jetzt muss ich über den Lot reden. Das ist mein zweiter Punkt, wie man betrogen werden kann. Da steht der alte Onkel, er war ja schon über 75, mit seinem Neffen Lot auf einem Berg und sie besehen die Gegend. Und Abraham erklärt dem jungen Mann kurz, wir trennen uns. Es hat keinen Wert, dass wir beieinander bleiben, unsere Herden sind zu groß und die Viehweide ist zu karg. Jetzt wähle doch, wo willst du hin? Gehst du auf die eine Seite, gehe ich auf die andere Seite, gehst du auf die Seite, gehe ich auf die andere. Der Lot guckt seinen Onkel an und sagt, spinnt er? Das gibt's doch nicht. Da auf der einen Seite das karge, dürre Steppenland, aber dieses Gebiet dort unten bei Sodom und Gomorra, übrigens ist ja heute noch interessant, dass die obere Hälfte des Toten Meeres ja ein ganz flacher See ist, der in diesen Tagen durch die Ableitung des Jordanswassers fast ausgetrocknet ist. Und dieses ganze geologisch so merkwürdige Gebiet, das man nur verstehen kann aus dem biblischen Geschehen, das gibt viele Erinnerungen an die einstige Fruchtbarkeit. Und dort, wo heute die Hotels errichtet sind und wo man Süßwasser hingeleitet hat, wo die wunderbarsten, üppigen Parks gedeihen, ein fruchtbares Land, direkt dort am Toten Meer, Der Lot ist fasziniert, der schaut hinunter und merkt, da unten kann man Geschäfte machen, da unten, da wird man mit den Herden weiterkommen, da muss man hin. Ja, aber wenn der Onkel einen wählen lässt, das kann doch nicht wahr sein, muss er nicht dem Onkel den Vortritt lassen. Aber junge Leute sind Praktiker, die sagen, Geld ist Geld und da muss man eben zupacken und schließlich lebt man nur einmal. Und er sagt zum Onkel, ich habe gewählt. Ich nehme das fruchtbare Land da drunten, so wie junge Leute das Leben wählen und sagen, ich will doch die Fülle haben, ich will doch das Beste haben, was mir diese Welt bieten kann. Das heißt in der Bibel, so wie nur die Bibel etwas beschreiben kann, da hob er seine Augen auf. Wir beobachten das nicht so und das ist ja die bildliche Sprache der Bibel. Wir meinen, ein Mensch guckt immer, aber hier wird gezeigt, er fängt an, die Dinge wirklich so mit seinen Augen abzuwägen. Er hob seine Augen auf und jetzt fangen diese Augen an, kurz zu zählen, zu rechnen und sagen, da muss man hin. Wie oft spielt das in unserem Leben eine Rolle, das, was man mit den Augen sieht? Erinnern Sie sich bei Simson, wo es heißt, sie gefällt meinen Augen. Der junge Mann, der ganz fasziniert war. Eine Rassefrau, die muss man haben. Sie wurde sein Unglück. Manchmal sind die Augen bei uns immer wieder so, die uns schieben und drücken und beherrschen. Durch die Augen sind wir beeinflussbar. Hat ja eine große Bedeutung, dass viel von dem, was wir nicht bloß lesen, sondern was wir sehen, uns ja wirklich bestimmt und beherrscht. So wie der junge Lot sagt, da muss ich hin, das ist mein Leben. Wir sagen ja bei unserer Sprache auch, es sticht in die Augen. Aber warum sticht es eigentlich dem Onkel Abraham nicht in die Augen? Weil Abraham gelernt hat, die Dinge ein wenig kritischer zu sehen. Er sieht auch dieses fruchtbare Land, aber er sieht, dass es vergehendes Land ist. So wie Sie heute vielleicht nicht verstehen können, wenn sich 10.000 Menschen in der vergangenen Nacht in einer Banktüre schier erdrückt haben. Doch, das ist schön mit Geld, aber passt auf, dass er dem Sog nicht erliegt. Er wird manchmal sagen, du pass auf, aber wollten wir es eigentlich selber hören? Pass auf! Ein wenig später heißt es dann über diesem Landstrich von Sodom und Gomorra, es ging Rauch auf. Und dieser ganze Landstrich wurde verschüttet in einer katastrophalen Erdbebenerschütterung in Feuer und Rauch. Und der Abraham weiß, dass alles in dieser Welt, was uns immer wieder in die Augen sticht, was uns immer wieder so groß wird, das vergeht, das bleibt nicht. Er hat diesen abgeklärten Blick. Gestern sagt mir ein Mann, Blick auf seine Söhne, sagt doch, ach, das ist ganz schwer, wir können ihnen eigentlich so schlecht den jungen Leuten sagen, dass das Leben anders ist. Wir wollen ja ihnen nicht immer sagen vom Schweren, wir wollen ihnen ja die Freude predigen und dass man es so gut hat wie nirgendwo bei Jesus. Und doch müssen wir ihnen sagen, das, was wir mit den Augen sehen, täuscht und macht uns etwas vor, es gaukelt uns, es blufft uns. Und stimmt ja gar nicht, das, was man da sieht. Auf einmal wird sichtbar, dass der Lot nur mitgelaufen war, unter der Führung Gottes, aber er hat nie sich selber entschieden. So wie man vielleicht Jahr um Jahr im christlichen Betrieb mitlaufen kann. Aber man hat sich nie wirklich geprüft, möchte ich dem Ziel folgen, das Gott mir vor die Augen setzt? Oder will ich dem folgen, was mir Lust bereitet, was mich fasziniert, was mich begeistert? Und interessant ist ja, dass die großen Versuchungen immer von unserem Herzen ausgehen. Ganz tief in uns sind wir alle verführbar. Ich habe Sie am letzten Sonntag daran erinnert, da ging es um den Hunger, dass die Versuchung bei Jesus ausgerechnet auch damit anfing. Willst du, dass diese Steine Brot werden? Und dann geht ja die Versuchung bei Jesus weiter, weil wir alle dort so versuchlich sind. Der Teufel zeigte ihm alle Reiche der Welt und fragt Jesus, möchtest du es nicht haben? Ich gebe sie dir, du musst nur niederfallen und mich anbeten. Was Erschütterndes, dass man viel bekommt aus der Hand des Teufels, wenn man ihn anbetet. Aber es ist nicht von Gott gegeben. Und Jesus sagt zur Versuchung nein und Abraham sagt zur Versuchung nein, aber Lot sagt nicht nein. Er zieht dorthin, wir werden es später dann noch verfolgen, wie er nicht das Leben findet. Dort in Sodom, sondern in schreckliche Not und Bedrängnis kommt. Er findet auch nicht das Leben, im Gegenteil. Er wird von seinen Mitmenschen gepiesackt und gehasst. Er kommt in lauter Spannungen und in Streit schließlich. Und am Ende geht er wie ein Flüchtling noch in der Nacht hinaus, um sein Leben zu retten. Kann er nicht sehen, dass dort in Sodom der Segen Gottes nimmer liegt, sondern der Zorn Gottes. Oder hat er dafür gar kein Auge?
Ich möchte einen letzten Teil noch anfügen. Wir müssen noch einmal auf Abraham schauen, wie er fröhlich seine Straße zieht. Sie trennen sich, Abraham lässt den jungen Mann gehen. Der Streit ist zu Ende, der Zank ist vorbei. Abraham bleibt im dürren Steppenland. Es ist sehr steinig dort und Wasser hat es nicht und es ist nicht genügend Weide für seine Viehherden. Aber dieser Abraham zieht fröhlich seine Straße. Es ist merkwürdig, was das ist. Er weiß, dass der lebendige Gott bei ihm ist. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Man muss immer tiefer blicken als nur das, was man mit den Augen sieht. Man muss ihn durchsehen. Hinter das, was vordergründig uns gerade so schwer wird. Und er zieht durch dieses Land und diese Steine, die seinen Weg blockieren, über die er oft genug stolpert, die nimmt er einfach, seine Stolpersteine, und baut einen Altar und singt seine Loblieder dort. Ich möchte Sie bitten, machen Sie es auch so mit den Stolpersteinen und den ärgerlichen Hindernissen, die Ihnen auf dem Weg liegen. Nehmen Sie sie einfach, bauen Sie dem Herrn einen Altar, wenn Sie wissen, da führt mich der Herr hindurch. Und ich will seinen Namen loben und ihn preisen. Es wird dann erzählt, dass Gott dem Abraham wieder erschien. Und er bestätigt die Verheißung, Abraham, dieses Land nach Norden und Osten und Westen und Süden, dieses Land will ich dir geben und deine Nachkommen bestätigen. Wenn ich nur das weiß, es ist der Weg des Herrn, er ist da. Dann ist dort des Lebens größte Fülle. Auch wenn es äußerlich oft sehr karg zugeht. Und Sie können das erleben auf manchen Lebensführungen. Wenn man nur sagen kann, habe deine Lust an dem Herrn, der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Es ist eine Grundentscheidung nötig. Eine Grundentscheidung, an der Lot eigentlich nie mitgewirkt hat. Und Lot hat sich nie entscheiden können. Ist Lot eigentlich nur deshalb mitgegangen, weil er dachte, Gott muss mir mein irdisches Glück garantieren? War Gott nur sein Amulett? War seine Frömmigkeit nur so eine Versicherung, dass man eben irgendwo auch den Schutz des Allerhöchsten braucht? Oder hat er sich entschieden und gesagt, Herr, deine Güte ist besser als Leben. Wer dich hat, ist still und satt. Ich brauche nur dich, deine Liebe. Du führst mich zum Glück. Sehen Sie, Abraham hat einmal entdeckt, was Gott ihm geben will. Er wurde der Freund Gottes. Ohne dieses persönliche Liebesverhältnis mit Gott können Sie nicht glauben, können Sie die Lebensentscheidung nicht fällen. Und ich darf Ihnen sagen, darin liegt das größte Lebensglück. Nicht in dem, was man mehr hat als der andere, nicht in dem, was uns hier und da noch an äußeren Gütern geschenkt wird oder an gesundheitlicher Vollkommenheit, sondern an dem, dass Menschen Gott haben. Mein Herr, mein Gott, dem sie folgen, der bei ihnen ist, der sie trägt und der sie nicht loslässt. Und dann ist das Steppenland nicht mehr dürr und nicht mehr karg, sondern erfüllt von Freude und vom Lobgesang. Mensch Abraham, wie reich bist du. Amen. Wir wollen nun das Lied singen, es ist etwas des Heilands sein. Das ist von dem Stiftsprediger Johann Christian Storr gedichtet. Und wir singen dort diese Verse, die das aufnehmen, was wir auch hier als Predigtext heute gehört haben, Vers 2 und 3 und 5 und 6. Thank you.
Wir wollen beten. Lieber Herr, wir sind nie besser als andere. Aber deine Güte ist besser als alles. Du holst uns von verkehrten Wegen wieder zurück, dorthin, wo du uns segnen kannst. Und du kannst uns auch auf schwierigen, dürren Wegen reich beschenken. Wenn wir durch dürre Täler gehen, dann hüllst du es in Segen. Und dann gibst du dort Quellen und Erquickungen. Und dann kannst du dort schenken, dass wir die Fülle haben, auch wo uns äußerlich manches mangelt. Wo du bist, haben wir keinen Mangel. Herr, bewahre uns darum vor allem falschen Blick, dass uns etwas in die Augen sticht. Wir sind immer wieder versucht und gefährdet. Wir sind umkämpft von allen Seiten. Und es gibt auch bei uns im Leben so viel Streit, der uns lähmt und der den Segen hindert. Da wollen wir dich bitten, dass du uns diesen neuen Blick gibst, den Blick, wie Abraham hatte, der hinter die Dinge schauen kann. Dass wir uns nicht bluffen lassen, nicht betören lassen, sondern dass wir das erkennen, was viel wichtiger ist, das, wo du bist, wo du uns hinführst, wo du uns haben willst und wo du uns brauchst. Da bitten wir dich jetzt um die Aufgaben und Dienste, an die du uns weist. Und viele von uns, die führst du auch durch manche Bedrängnis und durch Leiden. Sei du dort und gib du deine Gegenwart so machtvoll und so stärkend, dass wir nur rühmen und dich preisen können. Und dann lass dein Wort von uns so gehört werden, dass wir gewiss sein können im Glauben und nicht wanken. Stärke du die Traurigen, die Müden, die Schwachen, sei bei den Kranken und Angefochtenen und lege deine Hand auf sie und mach sie deiner Nähe, deiner Liebe und deines Friedens gewiss. Wir wollen dir an diesem Tag auch danken für alles, was du schenkst an großen Umwälzungen in unserem Land. Ach Herr, gib doch, dass wir es recht nutzen, abgerissene Grenzzäune, um dein Reich auszubreiten, dass dein Name verkündigt wird. Und lass es doch geschehen, dass auch drüben in der DDR Menschen in dieser neuen Freiheit dir begegnen. Gib du neuen Einfluss für dein Evangelium, dass Menschen nicht nur irdischen Gütern nachlaufen, sondern dich suchen und dein Licht. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nehmen Sie noch einmal Platz. Wir haben vorhin noch den Notizenzettel austeilen lassen. Jetzt die, die dann vielleicht später kamen, sie brauchen jetzt den neuen weißen Notizenzettel, der liegt dort aus, weil dort alle wichtigen Informationen drin sind. Da steht auch was drin über den Ausflug. Aber den Ausflug, wer da noch mit will, am kommenden Donnerstag, der müsste sich jetzt gleich anmelden. Frau Waldmann steht unter der Empore und das ist so ein Halbtagsausflug. Wir gehen um 12:30 Uhr weg. Ich habe vorhin den Zettel bekommen, ich soll nochmal sagen, dass wir nicht in der Dobelstraße abfahren, wie es auf dem Informationszettel heißt, wegen den Bauarbeiten, sondern bei der Bäckerei Frank. Aber manche Leute würden Notizenzettel nicht lesen. Ja, also die sind selber schuld, muss man sagen, wenn sie das nicht lesen. Aber jetzt sei es nochmal gesagt, das müssen sie lesen, denn da stehen die wichtigen Sachen drin, auch die Gottesdienste über die Ferienzeit.
Aber ich möchte noch einmal einladen zum Ausflug. Wer da mitgehen kann, herzlich eingeladen. Wir gehen ja in den Schwarzwald. Und das ist immer schön, eine Begegnung, auch dann, wenn man einfach mehr Zeit miteinander hat. Ich möchte danken für alle, die da so lieb mitgeholfen haben, für die Brillen. Es hat eine große, reiche Ausbeute gegeben. Es wird in dieser Woche schon mit dem Flugzeug nach Uganda gebracht werden. Vielen Dank, wir schließen heute die Aktion ab. Keine mehr, bis heute nur noch und dann keine mehr. Die Helfer sind morgen noch so lieb und packen dann den Rest von uns noch so zusammen, die sich gemeldet haben. Da sind wir sehr dankbar, was da geleistet wurde. Am nächsten Sonntag, das steht jetzt nicht im Notizenzettel, das kommt dann eben noch hinzu, wenn es trocken ist und auch die Wiese trocken ist, wollen wir einen Picknicksonntag machen im Dobelgarten. So schön, wenn man dann sein Proviant mitbringt, ob man da oben am Grillfeuer was macht oder ob man mit den Kindern spielt oder ob man einfach sitzt. Wir haben da so ein schönes Gelände gleich da oben mit Blick über die Stadt und einen schönen Kickplatz auch für unsere jungen Leute, aber auch für die Erwachsenen so schön. Bringen Sie Ihr Picknick mit, wenn es so ist von der Wetterlage, das wissen Sie, ob man schön im Gras sitzen kann. Dann machen wir das. Nächsten Sonntag machen wir aber auf jeden Fall um 17 Uhr die Freiversammlung, die Evangelisation in der Königstraße, wenn nicht um 17 Uhr es in Strömen regnet. Ne? Wenn man mit dem Klavier ins Freie kann um 17 Uhr, da kann die Straße ruhig nass sein, aber es darf in dem Augenblick um 17 Uhr nicht tropfen. Das heißt, das meinen wir. Das sind die zwei Dinge, die noch wichtig waren. Da sind wir dankbar, wer dann am nächsten Sonntag mitgehen kann. Wir haben extra das Endspiel in Italien so gelegt, dass es nicht auf diese Zeit fällt. So. Um 11.40 Uhr in einem Taufgottesdienst wird Jonas Ringeisen aus der Wächterstraße getauft. Und unser Opfer ist für Willi Ehret, der als Missionar mit der deutschen Missionsgemeinschaft im Norden Nigerias ist. Im Norden Nigerias sind ja große Unruhen, auch jetzt wieder. Man liest in unseren Zeitungen wenig. Die Moslems sind sehr beunruhigt, weil die Christen sehr gewachsen sind, viele neue Gemeinden auch entstanden und sie halten die politische Macht in ihrer Hand. Die Christen wollen keine politische Macht, sondern sie wollen nur die Freiheit für die Ausbreitung des Evangeliums. Wir sind so dankbar, dass Willi Ehret dort einen großen Dienst tun kann. Er ist ja als landwirtschaftlicher Berater und er hat eine ganz prächtige Gabe, mit den Afrikanern zu reden und sie selber zu motivieren. Das ist sicher das Schwierigste, sie zu motivieren, dass sie ihre Arbeit effektiver angehen können. Wir haben gerade die letzte Woche wieder Briefe bekommen von den afrikanischen Kirchen, dass sie den Willi Ehret gar nicht freigeben wollen. Er soll doch bei ihnen bleiben die nächsten Jahre. Er wollte ja einen Heimaturlaub im Herbst machen und dann nach Niger weiter, um dort in eine wichtige Missionsarbeit zu gehen. Wir wissen noch nicht, wie er sich entscheidet, aber wir sind Ihnen dankbar, dass Sie als Heimatgemeinde von Willi Ehret, der hier als Student immer in den Gottesdienst kam, dass Sie auch diese Arbeit in Nigeria auch in ihrer Fürbitte, auch durch ihre Gaben mittragen. Und nun wollen wir um den Segen Gottes bitten. Das ist ja nicht nur eine Floskel, wenn das am Ende unseres Gottesdienstes steht, sondern wir hören es bei Abraham, was das ist, unter dem Segen stehen. Wenn man durch dürres Steppenland geht und die Herden wachsen doch und der Herr ist dabei und man erlebt die Nähe und Gegenwart Gottes auf Schritt und Tritt, und man ist nur noch voll von Dank und Lob, dann hat man den Segen erlebt und erfahren. Dieser Herr will Sie segnen. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.